Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute Nachmittag wieder zusammenkommen dürfen unter deinem Namen und dass dein Name verkündigt, dein Name geheiligt, dein Name geehrt wird und dass du in der Mitte stehst. Und wir danken dir für unseren Bruder, danken dir für seinen Dienst. Nimm nun diesen Nachmittag in deine Hand. Hab du auch Dank für die Frauen, die jetzt unterwegs sind. Danke, dass du mehr tust, als wir bitten und verstehen. Danke, dass auf dich Verlass ist. Du bist ein wunderbarer Gott, voller Huld, voller Gnade, voller Barmherzigkeit. Gelobt seist du. Amen.
Liebe Geschwister, vielen Dank für die Begrüßung und für das Willkommen. Vorneweg nur die Orientierung, weil nachher bei der Aufnahme das dann stört für die, die die Zettel nicht haben. Das sind also drei Blätter. Zu jedem Thema haben wir ein Blatt vorne und hinten, sodass wir also jetzt mit dem Freut euch alle Zeit beginnen und heute Abend dann das Gebet haben, betet alle Zeit. Und ihr habt dann das Privileg, morgen im Gottesdienst auch Bibelstellen und Zitate noch zusätzlich zu haben, was nicht für alle Gottesdienstbesucher gilt. Aber das ist das Vorrecht, das ihr genießt. Und dann könnt ihr morgen auch also gleichzeitig dann das noch verfolgen. Paulus schreibt seinen ersten Brief an die Thessalonicher. Es ist vielleicht sogar das älteste Schreiben, das wir im Neuen Testament haben, um 50 schon entstanden. Und wenn wir daran denken, dass 30 Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, also gerade 20 Jahre liegen zwischen den Ereignissen der Ostererscheinung vor den Aposteln und dem ältesten Schreiben, das wir haben. Und die Schreiben des Paulus sind in der Regel ja anlassbedingt, das heißt, man hat damals nicht einfach Briefe geschrieben aus romantischen Vorstellungen oder literarischem Interesse, sondern es war so, wenn der Paulus nicht selber kommen konnte, entsprechend bei den anderen Aposteln, dann war der Brief eben das Mittel der Kommunikation. Wie er so schön sagen kann, nach dem Leib bin ich zwar nicht bei euch, aber im Geist bin ich bei euch und in Form dieses Briefes jetzt kann ich mit euch also kommunizieren. Die Gemeinde in Thessalonich war sehr lebendig. Sie hatte das Zeugnis, dass ihr Glaube, ihre Liebe und Hoffnung überall bekannt wurde, ausstrahlte. Aber sie hatten ein Problem, nämlich ein Problem, das von einer schönen Erwartung zeugt. Es war für sie irritierend, dass die ersten Christen gestorben sind. Wie kann das irritierend sein? Nun, das lag daran, dass sie eine solche Naherwartung der Wiederkunft Christi hatten, dass sie dachten, dass jemand, der gläubig geworden ist und wiedergeboren und getauft ist, dass der die Wiederkunft Christi erlebt. Und insofern also waren sie schockiert, als plötzlich getaufte, gläubige Christen krank wurden und gestorben sind. Und sie stellten sich die Frage, haben die jetzt einen Nachteil, wenn Christus wiederkommt? Und Paulus konnte souverän dieses Problem lösen, 1. Thessalonicher 4, indem er sagte, die Verstorbenen in Christus haben in keiner Weise einen Nachteil, sondern sie werden, wenn Christus erscheinen wird, wie ein König erscheint mit seinen Heerscharen und mit Fanfaren und Rufen, dann werden sie zuerst aus den Gräbern auferweckt werden und werden verwandelt werden. Wir werden als die dann noch Lebenden, Paulus setzte voraus, er ist dabei, dann ihm entgegen ziehen, wie man einem König entgegenzieht, wenn man treu ergeben ist. Und dann, sagt er, werden wir immer mit Christus zusammen sein. Dann bricht der Bericht ab und die Erwartung, weil es nur um das eine geht. Christen können wohl sterben, aber sie können keinen Nachteil mehr haben, nicht mehr getrennt sein von Christus. Gestorbene gehören Christus und also die Verstorbenen haben keinen Nachteil. Am Ende des Briefes dann, dem 1. Thessalonicher 5, schließt er noch Ermunterungen, Ermahnungen an. Parenese, Paraklese bedeutet ermahnen, ermuntern und trösten. Und es ist faszinierend, wie er, nachdem er die gelebte Nächstenliebe vor allen Dingen ihnen als dringlich darstellte, wie er in knappen drei Sätzen uns eine Botschaft mitgibt. Man hat sie in Sekunden gelesen, aber man braucht ein ganzes Leben, um sie umzusetzen. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Freut euch alle Zeit, Luther hat übersetzt, seid alle Zeit fröhlich. Diese Einladung, diese Aufforderung kann uns zunächst ein bisschen ratlos machen. Warum? Nun, Freude ist ein Gemütszustand, Psychologen sagen eine primäre, also eine vorrangige Emotion, ein echtes Gefühl, das sich als Reaktion auf eine angenehme Situation einstellt. Also Freude entsteht als ein primäres Gefühl, eine primäre Emotion, als Reaktion auf eine angenehme Situation. Das kann im Erleben des Erfreulichen sein, im Erinnern an Erfreuliches und entsprechend auf die Zukunft bezogen, in Erwartung auf das, was kommt, was wir dann Vorfreude nennen. Wenn aber die Freude doch eine Emotion ist und wenn die Freude eine Reaktion ist auf etwas, was wir erleben, erinnern oder hoffen, wie kann man dann sagen, freut euch? Also welchen Sinn macht es, einen Imperativ zu formulieren, einen Appell zu formulieren, freut euch. Das ist ein bisschen so, als würde ich zu euch sagen, jetzt seid doch endlich mal spontan. Ja, aber indem ich sage, könnt ihr schon nicht mehr spontan sein, weil Spontanität lebt ja nicht vom Befehl und vom Willen, sondern Spontanität stellt sich ein, eben bei Wohlbefinden, bei Freiheit und so weiter. Also das Erste, was uns herausfordert, ist, dass wir hier aufgefordert werden, uns zu freuen. Wie soll das funktionieren? Das Zweite ist, dass die Stichworte, die uns jetzt in den verschiedenen biblischen Aussagen begegnen, für viele Frömmigkeitsformen ein bisschen irritierend sind. Und gerade für Menschen, die der Frömmigkeit gegenüber kritisch dastehen, ist es völlig überraschend, wenn gesagt wird, das Zentrale und das Erste, was Paulus als Apostel von seinen Gläubigen fordert, ist Freude. Freude, Lust und Genuss. Passt das denn zu einem Glauben? Ist das die Frömmigkeit? Es gab und gibt durchaus Frömmigkeitsformen, die würden eher sagen, es ist gerade die Zurückhaltung gegenüber Freude und Übermut, nicht? Es ist gerade die Zurückhaltung, es ist also das Verzichten darauf. Und ich habe durchaus das schon gehört in frommen Zusammenhängen, dass man sagt, seid nicht so fröhlich, das passt nicht zu eurem Glauben. Das heißt also, von der Tradition her ist es für manche etwas irritierend, wenn von Freude und von Lust und von Genießen die Rede ist im Zusammenhang von Glauben. Und dann das Dritte, ganz unabhängig von unserer Frömmigkeitsprägung, mag uns die Freude in den letzten Jahren persönlich etwas abhanden gekommen sein. Denn die äußeren Umstände, die wir in den letzten Jahren erleben, in unserem Land, in Europa, in der ganzen Welt, die Situation, in der wir aktuell heute stehen, mag einem die Freude und die Lust und das Genießen etwas verleiden. Das heißt, wir leben doch in einer Welt, wo einem eher nach Klagen und nach Trauer und nach Beschwernis und Traurigkeit zumute ist, als in einer Welt, in der man sich freut. Also, es bleibt genug zu bedenken und zu klären. Wie kommt Paulus auf das Thema "Freut euch" und dann bitte schön auch noch alle Zeit? Nun, es gibt für die Freude schon menschlich eine Voraussetzung, die man erst bedenken muss. Also wir könnten sagen, ja, damit man Menschen eine Freude macht, muss man ihnen etwas schenken. Aber das alleine ist es nicht. Sondern ich brauche, um mich spontan, lebendig, befreit freuen zu können, eine Voraussetzung. Ich muss als Mensch Gewissheit, Selbstbewusstsein, Freiheit und Weite erleben. Um mich freuen zu können, brauche ich die Weite, nämlich die Weite, die ich nur gewinnen kann durch die Beziehungen, die mir geschenkt werden, die Beziehungen, die mich frei machen, die mich ermutigen. Also Freude kommt nicht durch die Größe der Geschenke, sondern Freude kommt von der Voraussetzung her, die wir als Menschen brauchen, die Voraussetzung der Beziehung. Wir haben als Menschen nicht nur unter anderem Beziehungen, sondern die Beziehungen begründen unser heiles, unser gesundes, unser fröhliches und freudiges Leben. Wir sind als Menschen Beziehungswesen. Das wird im Schöpfungsbericht schon mit dem Begriff der Ebenbildlichkeit ausgedrückt. Wir sind geschaffen für die Beziehung zu Gott und zueinander. Damit ein Kind ein freudiges Kind wird, braucht es Eltern, Großeltern und andere, die ihm zugewandt sind. Kein Erlöst und freudig sein eines jungen Menschen ohne die Freude, die ihm entgegenschlägt. Ein Kind, über das sich keiner freut, kann niemals ein freudiger Mensch werden. Und diese Grundeinsicht in die Voraussetzung der Freude macht uns auch deutlich, warum es so notwendig ist, dass wir Gottes Wort uns zusprechen lassen und dass wir Voraussetzungen der christlichen Freude verstehen, erkennen, anerkennen und uns aneignen. Vielleicht sind wir überrascht, wenn wir hören, dass die Voraussetzung zu unserer christlichen Freude die Freude Gottes ist. Kann Gott sich freuen? Hätte ich euch beim Kuchenessen und Eisessen oder was immer ihr genossen habt vorhin interviewt und hätte gesagt, kann Gott sich freuen? Hätten einige gesagt, einen Augenblick, ich brauche eine zweite Kugel Eis, das muss ich mir erst überlegen. Denn hat Gott Emotionen? Kann man von Gott sagen, dass er sich freut? Nun, er sagt es von sich selbst. Er sagt es von sich selbst, und zwar in Hinsicht auf sein Volk und in Hinsicht auf die, die er erwählt hat, mit denen er in Beziehung ist. Die alttestamentlichen Belege sprechen natürlich eben zunächst zu Jerusalem, Zion, zu dem Volk Israel als dem erwählten Volk Gottes, aber das Evangelium des Neuen Testamentes, die Botschaft Jesu Christi, macht deutlich, dass wir in diese Erwählung Gottes seit Abraham an einbezogen sind und insofern die Segensverheißungen seit Abraham in Christus auch uns gelten, die wir eigentlich zu den Völkern, zu den Heiden gehören. Insofern also immer bedenken, zunächst spricht hier natürlich Gott durch die Propheten zu Israel, aber wir sind in Christus in diese Verheißung mit inbegriffen und Christus hat Israel und die Völker erlöst und das Evangelium, die erfreuliche Nachricht, die freudeschaffende Nachricht gilt uns genauso. Ich möchte uns exemplarisch Stellen vor Augen führen. Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Haben wir die Vorstellung eines jauchzenden Gottes, eines sich freuenden Gottes. Und wir könnten sofort erschrecken und sagen, ja, das gilt wahrscheinlich den Gerechten in Israel. Gott freut sich, wenn jemand die ganze Tora befolgt, wenn seine Gebote, seine Weisungen befolgt werden, wenn wir ganz seinen Erwartungen entsprechen. Aber es klingt hier ja schon an, er wird alle eure Sünden vergeben. Es ist eben nicht das gehorsame Volk. Es ist nicht das Volk, das die Voraussetzungen erfüllt, um bedingt, um konditioniert angenommen zu sein, sondern es ist das von Gott zu erlösende Volk. Er will sich an ihnen freuen. Er will über sie jauchzen. Jesaja 62, 4f, nicht weniger eindrücklich. Man soll dich, zu Israel gesprochen, jetzt eben in Hinsicht auf Jerusalem, auf Zion, man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land Vermählte. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine junge Frau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Jesaja 62, 4f. Ich predige ja viel über die Liebe Gottes, aber ich hätte mich nie getraut, von mir aus die Liebe Gottes mit der erotischen Liebe zu vergleichen. Vaterliebe ist geläufig, Gott tröstet wie eine Mutter, ist uns geläufig, Christus ist wie ein Freund, der sein Leben hingibt. Aber das alles genügt Gott nicht in dieser Rede, sondern er sagt, Gott freut sich an seinem Volk wie ein Bräutigam an seiner Braut. Der Pfarrberuf hat sehr viele schöne Seiten. Eine der schönsten Seiten ist, Trauungen zu halten. Und da steht man als Pfarrer immer der ersten Reihe, denn man ist ja der Einzige, der das Brautpaar richtig beobachten kann. Die anderen sehen ja nur den Schmuck von hinten. Und da ist es so süß, wenn ein verliebter Bräutigam verlegen, wo gehören jetzt die Blumen hin und wann macht man was und an welche Hand gehört der Ring, wenn er verliebt seine Braut anguckt und da die Braut natürlich am Hochzeitstag auch nicht das schlechteste Kleid anhat und die blödeste Frisur, ist sein Verliebtsein natürlich noch mal bis zur Unerträglichkeit gesteigert. Es ist wunderschön, die beiden verliebt da vorne zu sehen, wie sie da rumnesteln und sich freuen und zugleich nervös sind über diesen großen Tag und alles, was an diesem Tag passiert. Die Vorstellung, dass Gott verliebt ist, hätte Gott es nicht Jesaja diktiert, ich hätte gedacht, na, Eckstein, vielleicht ist das Bild doch ein bisschen zu weit gegriffen. Viel wichtiger ist mir aber, dass wir uns bewusst machen, dass bevor irgendeiner von uns die Chance hat, die christliche Freude in ihrer Tiefe und Überschwänglichkeit zu erleben, er diesen Gedanken erst einmal denken muss. Gott freut sich an dir. Du bist von Gott gewollt. Er hat Lust an dir. Haben wir viele Menschen erlebt in unserer Biografie, die sich an uns freuten, nicht an unserem Wohlverhalten, nicht an unserem Gehorsam, nicht an unseren guten Noten, die sich an uns als Person freuten. Und wenn du zurückfragst, was lachst du denn so, was freust du dich denn so, der dann antwortet, ich freue mich einfach an dir. Wir winden uns sofort und sagen bei Gott, ja, das wäre vielleicht so, ganz irreal, das wäre so, würde ich seinen Erwartungen entsprechen. Aber die Freude und die Liebe Gottes ist nicht auf unser Wohlverhalten bezogen, sondern auf uns als Person. Mit dem Psalm 139 können wir sagen, Gott kannte uns schon, bevor wir geboren waren. Er hat uns schon im Blick gehabt und uns erwählt, bevor wir geboren waren. Gott hat uns erwählt und berufen, wie sagt es Paulus so schön, bevor sie Gutes oder Böses tun konnten. Gottes Liebe und Erwählung, seine Freude an uns, ist all unserem Verhalten vorausgehend. Es ist die Freude an uns als Person. Und natürlich ist der Einspruch berechtigt, aber Gott kann sich doch nicht an meiner Sünde freuen. Nein, das tut er natürlich nicht. Im Gegenteil, wenn ich einen Menschen liebe, dann ist sein Fehlverhalten, das, was ihn selber schädigt oder andere schädigt, für mich ja umso schmerzhafter. Aber jemand, der noch keine Liebe erlebt hat, der kennt den Unterschied gar nicht von Liebe zur Person, Freude an der Person und dem Leiden, wenn die Person sich verrennt, verläuft, sich selbst schädigt. Gott liebt natürlich nicht unsere Laster, nicht, sondern er liebt uns. Dass jemand wegen seiner Laster geliebt wird, gibt's nur bei Spediteuren. Da gibt es das gelegentlich, dass jemand geheiratet wird wegen seiner Laster, nicht? Aber das ist ein anderer Zusammenhang. Natürlich liebt Gott nicht die Sünde, aber er liebt den Sünder und er freut sich an ihm. Er liebt ihn so sehr, dass er das Teuerste gibt, um ihn zu erlösen, um dich und mich zu erlösen. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Wenn Gott an dich denkt, dann freut er sich. Halten wir diesen Gedanken aus? Können wir uns darauf einlassen? Das Interessante ist, wenn wir verstehen, dass das Ausdruck seiner Liebe ist, nicht die Formulierung, Gott liebt uns, die geht uns leicht um die Lippen, aber wir ermessen gar nicht mehr, was heißt das denn, dass er uns liebt? Dass er uns leidenschaftlich liebt, so sehr, dass er im Himmel nicht mehr ohne uns sein will und alles tut, damit wir im Himmel bei ihm sein werden, in der ewigen Gemeinschaft. Dass er das Teuerste, nämlich seinen Sohn, schickt und all das trägt, was uns von ihm und der Gemeinschaft dort trennt. Das heißt, das Allerwichtigste ist, dass wir verstehen, ich bin zur Freude Gottes. Warum gerade du, warum gerade ich, das kann ich von hier vorne nicht genau sehen. Nicht, weil ich etwas kurzsichtig bin, sondern weil man die Erwählung Gottes nie verstehen kann. Aber er hat sich für die Liebe zu dir und zu mir entschieden. Seine Freude, seine Erwählung, seine Berufung gilt uns. Jesaja 65, 18f noch als ein dritter Text und es gäbe derer noch viel mehr. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Freut euch, worüber? Über das, was ich schaffe. Das heißt, die Aufforderung ist nicht jetzt, freu dich doch endlich mal über dich. Nicht das, so einfach ist das nicht mit der Selbstannahme. Nicht, wenn man einem, der sich nicht leiden kann, sagt, jetzt lieb dich doch mal. Das ist so, als wenn man einem sagt, der untergeht, zieh dich am eigenen Zopf nach oben. Wir können uns nicht selber retten. Wir können uns nicht an uns freuen, wenn es nicht jemanden gibt, der es uns vormacht und wir dann einwilligen können. Wenn sich sogar der Himmel an dir und deinem Leben freut, willst du ihm dann die Mitfreude verweigern? Ich kann erst einstimmen in die Freude Gottes, wenn ich selbst mir bewusst mache und es mir sagen lasse, dass Gott sich freut und dass er die Voraussetzungen schafft. Und schließlich springe ich ins Neue Testament in ein wunderschönes Kapitel, Lukas 15, das uns so vertraut ist, die drei Gleichnisse vom Verlorenen. Da muss sich Jesus für das Evangelium rechtfertigen gegenüber den Gegnern. Denn die Gegner sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass Jesus sich den erklärten Sündern, den Abweichlern zuwendet und mit ihnen Tischgemeinschaft hat, sie annimmt, sie freudig aufnimmt, sich von ihnen einladen lässt in die Häuser. Sie haben kein Verständnis für die liebevolle Zuwendung Jesu, ausgerechnet zu denen, die sich ja selber ausgeschlossen haben aus der Gemeinschaft. Und Jesus erzählt diese drei wunderschönen Gleichnisse vom Verlorenen. Ein Hirte, der, wenn er eins von 100 Schafen verloren hat, natürlich dem einen nachgeht, nachdem die 99 dort bei den anderen Hirten eben im Pferch untergekommen sind. Und er sucht es. Und natürlich wird eine Frau, die ein Zehntel ihrer Rücklagen verloren hat, hingehen und es suchen. Das ist so schön, wenn man nicht mit absoluten Zahlen arbeitet, sondern mit Proportionen, nicht? Also ein Zehntel unseres Vermögens mag bei dieser und jenem von uns ganz verschieden sein, aber ein Zehntel tut schon weh. Also ich suche schon weniger als ein Zehntel meiner Rücklagen, wenn ich irgendetwas verlegt oder verloren habe. Natürlich sucht die Frau, bis sie es findet. Und schließlich die Steigerung, einer von zweien, ein Sohn geht verloren. Und der Vater leidet unter der Trennung von dem Sohn und schließlich findet er nach Hause und der Vater nimmt ihn liebevoll auf. Und jeweils ist es deutlich, das, was wir verloren haben und wiederfinden, das macht uns eine besondere Freude. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Schaf verloren hast oder ein Zehntel deines Vermögens oder ob du ein Kind verloren hast und im Supermarkt oder auf der Kirmes wiederfindest. Auf jeden Fall haben wir alle schon mal einen Autoschlüssel verloren oder auf unserer Festplatte eine Doktorarbeit oder irgendwas. Und der Horror hat uns gepackt und hat gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Und dann finden wir es. Und welche Freude. Nicht noch nie hast du deinen Autoschlüssel geküsst oder dein Portemonnaie gestreichelt oder dein Computer gestreichelt und hat gesagt, danke, dass du wieder da bist. Nicht. Aber wenn etwas Verlorenes, was so wichtig ist, wiedergefunden ist, dann freuen wir uns. Und Jesus sagt, seht ihr? Wenn ein Mensch sich nach Hause lieben lässt, wenn ein Mensch sich nach Hause freuen lässt, sich einlässt auf die gute Nachricht, Gott sucht dich und Gott will dich und er will nicht ohne dich im Himmel sein und er lässt sich finden und willigt ein, dann heißt es, wird Freude sein bei Gott. Und im Jüdischen hat man den Namen Gottes, das Tetragramm, ja aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen und hat deshalb vom Himmel gesprochen, also das Reich Gottes oder das Reich der Himmel. Warum wir immer Himmelreich sagen und meinen, das sei ein Raum, nicht, es ist die Umschreibung. Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes. Das heißt, Gott freut sich über jeden Menschen, der zu ihm, zum Glauben kommt, zurückfindet, in die Gemeinschaft findet. Es wird ein Fest sein vor den Engeln Gottes. Und wie liebe ich bei Nachversammlungen, bei Evangelisationen oder in Seelsorgegesprächen, wenn ein Mensch sagt, ja, jetzt habe ich es verstanden, ich möchte Christ werden, ich möchte Gott bitten, dass ich ihm gehören darf und Jesus bitten, dass sein Kreuz und seine Auferstehung für mich gilt, dann freue ich mich immer, ihm zu sagen, weißt du was, heute Abend kommt deinetwegen im Himmel keiner ins Bett. Die Feier durch. Spürt er ein bisschen was? Was ist das für eine Wertigkeit? Und wie viele Menschen haben menschlich noch nicht einmal diese Freude erleben dürfen, des Willkommenseins? Du trittst in einen Raum und es schlägt dir Freude entgegen. Nicht, weil du die 4 Torten trägst, sondern einfach, weil du kommst und du selbst und du allein. Da ich selber nicht in einem frommen Elternhaus geboren wurde, war für mich der Glaube nicht selbstverständlich. Also ich wurde getauft und konfirmiert, eben weil das bürgerlich üblich war. Und insofern weiß ich noch, wie ich zum Glauben kam, eben weil ich mit 15 Jahren dann das Evangelium erst hörte. Als ich das erste Mal kapierte, dass mein geistlicher Geburtstag den Himmel zur Freude wurde, habe ich das erste Mal christliche Freude erlebt. Gott ist ein Gott, der sich freut an seinen Menschen und dann wie viel mehr, wenn sie sich lieben lassen, wenn sie sich einlassen auf ihn und wenn sie sich finden lassen. Und es ist gerade Gottes voraussetzungslose und bedingungslose Liebe, die ihn so überschwänglich sich freuen lässt, wenn wir uns finden lassen und wenn wir zu ihm kommen und ihm gehören wollen. Glauben bedeutet, sich mit Gott zu freuen. Sich mit Gott zu freuen. Das ist der erste Schritt. Entsprechend ist jetzt auf der anderen Seite der Verheißungen, dass Gott sagt, nicht nur ich will euch erlösen und mich an eurer Erlösung und an euch als Erlösten freuen, sondern dass er die Erlösung auch durch die Propheten verkündigen lässt. Und auch hier wieder sind wir mit gemeint, erstens, weil die Verheißung ja in Christus auch uns gilt, aber weil unsere Situation eben auch die Situation Israels war. Die gute Nachricht, die erfreuliche Botschaft, die jetzt hier kommt, gilt nicht einem heilen und bewahrten Volk, sondern einem zerschlagenen Volk. Und zwar einem Volk, das in Gefangenschaft, Zerstreuung und Armut ist, infolge der eigenen Trennung von Gott. Das heißt, ihr Elend ist ein äußeres Elend und zugleich ein selbstverschuldetes Elend, in dem sie sind. Sie leiden und sie trauern und sie sind verzagt. Und ihnen wird Gottes zukünftiges Handeln zum Heil, Gottes Kommen zum Heil zugesagt. Und ich lese wieder einzelne Stellen nur vor, derer gäbe es noch viel, viel mehr. Zum Beispiel Jesaja 35, 1, 2 und 10, und wir sollten dann in Ruhe den ganzen Abschnitt lesen. Die Wüste und Einöde wird frohlocken. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Dann, wenn Gott sein Volk endgültig erlöst und Sünde, Tod und Teufel aufgehoben sind, er alle Tränen abwischen wird, dann werden wir gekennzeichnet sein durch Wonne und Freude. Jesaja 55, Vers 12. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Ist das nicht ein mitreißendes Bild, Jesaja 55, Vers 12? Das ist die Freude, die uns im Evangelium schon heute zugesprochen wird und auf die wir in Vollendung zugehen, dann, wenn alle Tränen abgewischt sein werden. Die Bäume sollen auf dem Felde in die Hände klatschen. Wir können in dem Psalmen das auch lesen, dass der Lobende, dass der Jauchzende, dass der Gott preist, feststellt, dass er gar nicht der Einzige ist, der singt, sondern dass er in der Schöpfung wahrnimmt, wie die Schöpfung vom Schöpfer zeugt und sich freut. Kennt ihr das auch? Dass dann, wenn ihr trüb gelaunt seid, euch die ganze Natur trüb vorkommt. Und dann, wenn ihr gut gelaunt seid, dann plötzlich habt ihr den Eindruck, alle Vögel freuen sich mit. Wir joggen gerne und mir geht es gerade so, wenn ich mal alleine jogge, dass ich immer verschiedene Stufen habe. Zunächst die erste Viertelstunde bist du noch ganz trampelig unterwegs und hast all den Ärger deines Alltags, der dir bewusst ist. Dass die Ameisen und Käfer von dir wegspringen, kriegst du gar nicht mit, du siehst ja nur dich. Also du läufst einfach nur und vergisst die ganze Natur. Und dann plötzlich in der zweiten Phase, dann nimmst du wahr, wie schön die Schöpfung ist. Du guckst nicht immer nur auf dich selber, sondern du nimmst wahr, wie schön die Schöpfung ist. In der dritten Phase dann hörst du, dass die Vögel die ganze Zeit dich schon aufgefordert haben, Gott zu loben, und du sollst endlich mit einstimmen und sollst es mitmachen. Dann wird der schlimmste Sturm plötzlich für dich zum Händeklatschen der Bäume. Alle Bäume freuen sich mit. Die Korrespondenz, ihr kennt es vielleicht auch von bestimmten Schlagern, Liebesliedern, nicht, dass alle Vögel dann plötzlich den Namen des Geliebten oder der Geliebten pfeifen. Das ist die Korrespondenz, dass in der Schöpfung du plötzlich wahrnimmst, was dich selbst bestimmt, und umgekehrt du dann einstimmst in das Lob der Schöpfung. Die Bäume auf dem Felde schlagen vor Freude in die Hände. Psalm 37, 4f. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Psalm 63 wird uns noch beschäftigen. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Was ist die Wirkung des Evangeliums, der guten Nachricht Gottes, von Gottes Liebe, von Gottes Zuwendung, von seiner Erlösung in Jesus Christus und von meiner eigenen Erwählung und Berufung? Es wird in mir Freude, Wonne und Lust geweckt. Natürlich meine ich nicht die Lust nach dem 10. Stück Torte, wenn der Arzt sagt, das erste wäre schon zu viel. Und ich meine nicht irgendeine Lust darauf, süchtig zu werden nach irgendetwas, was abträglich ist. Aber unser Fehler ist natürlich, wenn es auch Fehlformen gibt und Fehlentwicklungen, dass wir nicht die Freude dafür geißeln und nicht die Schöpfung Gottes dafür schlecht machen, sondern dass wir verstehen, es gibt hier die wahre Freude, die wahre Wonne. Habe deine Lust am Herrn. Haben wir Lust an Gott? Zum Thema des Gebetes wird uns dieser Gedanke noch beschäftigen. Und bitte schön jetzt nicht in uns gehen, ein schlechtes Gewissen kriegen. Ach nee, das habe ich nicht, das tue ich nicht. Sondern der Zusammenhang war ja, jemand, der sich am Evangelium noch nicht von morgens bis abends freut, hat das Evangelium noch zu wenig gelesen, gehört und angenommen und sich bewusst gemacht. Die Freude ist ja nichts, was du dir aus den Rippen pressen kannst. Dann wär's Krampf. Und natürlich gibt es das auch nicht, dieses Bemühtsein, dass man als erlöster Mensch erscheint und dann muss man die Mundwinkel so hochhalten, dass man fast einen Krampf in die Backen kriegt. Nicht, man will ja erlöst aussehen, aber das macht einen ja nur noch trauriger und verzweifelter. Es geht hier um die echte Freude, die geweckt ist. Und deshalb sagt Paulus auch, Galater 5, 22, dass die Freude eine Frucht des Geistes ist. Sie wird geweckt von Gottes Wirken, von seiner Gegenwart, seinem Heiligen Geist, im Wort, in Gottes Zuwendung und in der Gemeinschaft. Dass das Alte Testament das sagt und dass Paulus das sagt, das mögen wir so denken, aber hat das Jesus auch gesagt? Es ist verblüffend, ich möchte es nur eure Lektüre befehlen, dass im Johannesevangelium Jesus immer wieder davon spricht. Zuerst zu der Samaritanerin in Johannes 4, die immer wieder kommt, um ihren Durst provisorisch zu befriedigen und diese Metapher des Durstes und des Trinkens und des immer wiederkommens, um zu befriedigen und dann doch wieder unbefriedigt zu sein. Also diese Metapher des Trinkens und des Durstes nehmen die beiden miteinander im Gespräch auf. Und Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Das heißt, wer seine Lust befriedigen will, unabhängig von ihm, von Gott, der wird immer noch mehr Durst haben. Und das ist ja der verzweifelte Zusammenhang von allen Formen der Abhängigkeit und der Sucht. Nicht, dass das Kompensieren von eigentlichem Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung, das Kompensieren einen immer nur noch abhängiger macht, weil man anschließend frustrierter ist, als man vorher war. Das ist so, als wenn man Salzwasser gegen den Durst trinkt. Das ist nicht die zweitbeste Lösung, sondern das bringt einen zur Verzweiflung und zum Wahnsinn, weil ich anschließend mehr Durst habe. Und so kann man Liebe, so kann man Lust, so kann man Freude nicht kompensieren durch Mittel, die einen dann noch einsamer machen und frustrieren. Und Jesus sagt zu ihr, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten. Die Verheißung von Befriedigung. Ja, noch mehr. Das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm zu einer Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Eine Freudenquelle, die wir dadurch in uns selber haben, dass Christus im Heiligen Geist in uns ist. Die Freudenquelle. Und so sagt er seinen Jüngern, obwohl die doch auf Verfolgung und auf Bedrängnis zugehen, eine vollkommene Freude zu. Eure Freude soll vollkommen sein. Er bereitet sie sehr wohl auf die Trennung vor. Und in Johannes 16 sagt er ihnen auch, ihr werdet traurig sein, ihr werdet weinen, ihr werdet einsam sein, aber ich will wiederkommen und ich will euch wiedersehen. Und dann soll euer Herz sich freuen. Und diese Freude soll niemand von euch nehmen, in Johannes 16, 22 und 24. Wir können jetzt sagen, ja, aber eben, wir sind ja wie die Jünger im Johannesevangelium, wir sind ja verlassen von Christus. Wir sind zwischen seinem Weggang und dem damals und seinem zukünftigen sich freuen. Und jetzt hängen wir zwischen dem Erleben, das damals berichtet wurde und das die ersten Jünger ja erleben konnten, und dem, was Jesaja verheißen hat und was auch das Neue Testament verheißt. Wenn Christus kommt, dann wird er alle Tränen abwischen. Dann gibt es keinen Tod mehr, keinen Schmerz mehr, keine Krankheit mehr. Dann wird alles gut werden. Aber wir hängen ja dazwischen. Das, was Jesus im Johannesevangelium aber verheißt, ist nicht bezogen auf seine Wiederkunft am jüngsten Tag, wie er es formuliert im Johannesevangelium, sondern es ist bezogen auf den Ostersonntag. Am Ostersonntag erscheint er Maria und tröstet sie. Am Ostersonntag erscheint er den versammelten Jüngern und sie freuen sich, ihn zu sehen. Das heißt, im Heiligen Geist ist der Auferstandene und der noch kommende Herr bereits gegenwärtig. Es geht also nicht darum, dass wir sagen, es gab mal Zeiten in der Heilsgeschichte, da konnte man sich freuen. Und es wird mal Zeiten geben, jenseits der Geschichte, dann haben wir wieder Grund, uns zu freuen. Sondern die Freude, von der Paulus spricht, zu der er uns einlädt, ist eine Freude im Hier und Jetzt. Ich bin gekommen, sagt Jesus in Johannes 10, 10b, damit sie Leben haben und das im Überfluss. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Alle Zeit. Dass wir uns an Gemeinschaft freuen, an Gelingen freuen, das alles ist selbstverständlich. Aber die Herausforderung ist natürlich nun, was mache ich mit so einer euphorischen Erwartung angesichts meines Alltags? Paulus selber hat den Schock der Thessalonicher erlebt, als er in Ephesus, so berichtet er 2. Korinther 1, als er in Ephesus in Gefangenschaft war und das Todesurteil über ihn gefällt wurde. Da erkannte Paulus den Schrecken der Thessalonicher für sich persönlich, indem er sagte, ich werde wohl es gar nicht erleben, die Wiederkunft Christi, sondern ich werde vorher als Märtyrer sterben. Was macht das mit Paulus, dass er keine Naherwartung mehr hat, also nächste Woche kommt Christus, nächsten Monat, sondern dass er sagen muss, ich werde wohl durch das Sterben in die Christusgemeinschaft kommen, also vorher sterben, als Märtyrer leiden und sterben. Nun, das Faszinierende ist, der Brief, den er danach schrieb, ist der Philipperbrief. Und nirgendwo im Neuen Testament kommt die Freude so oft vor wie im Philipperbrief. Das heißt, für den Apostel Paulus war die Einsicht, ich werde entweder alt werden und sterben oder ich werde krank werden und sterben oder, das war das Wahrscheinlichste für ihn, ich werde als Märtyrer frühzeitig sterben und Christus nicht ungestorben treffen, wenn er kommt, sondern ich werde durch das Sterben hindurchgehen. Nichts, was seine Freude in Christus hier und jetzt einschränkte. Und hier haben wir die Formulierung, die immer wieder im Alten und Neuen Testament kommt. Es heißt nicht nur freudig am Wohlergehen. Es heißt nicht nur freudig an den Geschenken. Es heißt nicht nur freudig an deiner Gesundheit und deinem Wohlergehen, das du weithin hast nach Leib, Seele und Geist, sondern es heißt freudig an dem Herrn und freudig in dem Herrn. Das heißt, es mag sein, dass ich gar keinen Grund in meiner Situation sehe, mich zu freuen. Es gibt aber immer einen Grund, mich zu freuen, wenn ich an ihn denke und an seine Freude und an seine Liebe. Grundlage unserer Freude ist ganz primär Christus selbst, der Vater Jesu Christi selbst. Das, was wir uns bewusst machen sollen, das, was im Evangelium uns immer wieder neu zugesprochen werden soll, ist, wer Gott ist und wie er ist und was er für uns getan hat. Der Zuspruch seiner Liebe und seiner Freude an uns, seiner Güte, Barmherzigkeit und Gnade, ist die Freudenquelle von Johannes 4. Dass Christus mich so sehr liebt, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Dass er mich so sehr liebt, dass er nicht nur bei mir ist, sondern dass er in mir ist, ist Grund zur Freude, selbst in Gefangenschaft, selbst in Krankheit. Deshalb heißt freudig an Gott, dass ich es lerne, ihn vor allem anderen als Quelle und Grund meiner Freude mir vor Augen zu führen. In Freude und Leid, bei Tag und bei Nacht. Und so sollen wir es lernen und dürfen wir es lernen, uns vor allem über Jesus Christus zu freuen, wenn wir viel Grund zur Freude haben. Uns vor allem über Jesus Christus zu freuen, wenn wir viel Grund zur Freude haben. Und uns über Jesus Christus ganz zentral zu freuen, wenn wir keinen anderen Grund zur Freude in unserem Leben sehen. Das heißt, freut euch alle Zeit. In guten Tagen mag es uns etwas leichter fallen. Aber in der Tat führen wir immer wieder Gespräche und wir hatten auch vorhin einen Gesprächsgang, wo das anklang. Es kann sein, dass in manchen guten Tagen der letzten Jahrzehnte und Jahre wir so mit dem, was uns vordergründig Lust und Freude macht, mit den Befriedigungen, die wir im Wohlstand und Wohlergehen haben, uns so begnügen mit den Geschenken Gottes, die in der Schöpfung liegen, dass wir gar nicht mehr den Schöpfer selbst und den tiefsten Grund unserer Freude sehen. Manchmal geht es uns äußerlich zu gut, um uns bewusst zu machen, was eigentlich die Grundlage unseres Lebens ist. Und dann schließlich, wenn Gott ein Gott ist der Freude und wenn Gott ein Gott ist, der sich an uns freut und an den anderen, dann müssen wir sagen, wenn sich sogar der Himmel, wenn Gott sich an dir und deinem Leben freut, willst du dann sich dir diese Freude verweigern und nicht mit einstimmen? Und wenn du schon dich mit Gott freust, warum dann nicht gleich über andere Menschen? Aus der Freude an Gott und aus der Freude Gottes an mir erwächst eine neue Sicht, nicht nur auf die Natur, nicht nur auf die Schöpfung, sondern auf die Geschöpfe. Wir gucken ja manchmal auf andere Menschen, erstens mal danach, können wir sie leiden oder nicht, aber dann auch, wenn wir christlich gucken, eigentlich müsste ich die ja lieben, eigentlich müsste ich die ja bekehren, Nachbarn und was weiß ich, Familienmitglieder, und dann immer so ein bisschen mit einem schlechten Gewissen, nicht? Eigentlich sollte ich doch. Aber vielleicht ist es hilfreich, sie einmal mit den Augen Gottes zu sehen. So oft sagen mir Eltern, jetzt bete ich schon für meine Kinder, für meine Verwandtschaft über Jahre und Jahrzehnte, die kommen immer noch nicht zum Glauben. Ich verzweifle an mir selbst. Bete ich falsch oder was mache ich denn falsch? Und dann ist es eine Erleichterung, deutlich zu machen, leg mal all den Krampf ab und schau die anderen Menschen, auch die, die noch nicht gläubig sind, mit den Augen Gottes an. Sie sind Gott so wertvoll, dass Christus für sie gestorben ist. Sie sind, egal wie sie sind und sich benehmen, von Gott vollkommen geliebt. Er liebt sie auch als Verlorene. Und er sucht sie nach Hause zu bringen. Das Einüben der Freude Gottes mit Gott an anderen Menschen. Wenn wir einander fragen, wie bist du zum Glauben gekommen, dann ist eine gehäufte Antwort, die ich immer wieder gehört habe über viele Jahre: Ich kam in eine christliche Gemeinschaft und es war die völlig veränderte Atmosphäre, die ich nicht kannte. Menschen, die sich ungeachtet all des Ärgers in der Welt nicht zusammenfinden, um auch wieder zu klagen und zu schimpfen. Menschen, die sich freuen. Und Menschen, die sich aneinander freuen. Menschen, die sich an mir freuten, dass ich teilnahm an ihrer Gemeinschaft. Es gibt nichts Einladenderes für Menschen als unsere Freude an Gottes Freude, an unsere Mitfreude an Gott und als unsere Mitfreude an Gottes Freude, die anderen Menschen gilt. Deshalb freut euch in dem Herrn alle Zeit. Ich spreche ein Gebet. Herr, wenn wir diese Worte in deiner heiligen Schrift lesen und uns bewusst machen, dann geht ein Licht auf, dann wird es hell. Wir sind überrascht wie von einer Musik, überrascht wie von einem Duft, überrascht wie von einer Offenbarung. Es sind Stellen, die wir so oft schon am Rande gehört und gelesen haben. Aber was für eine Tiefe der Aussage. Wir sind dir nicht gleichgültig, sondern du liebst uns. Du freust dich an uns als Person. Wir sind von dir gewollt und du möchtest im Himmel nicht ohne uns sein. Und du hast alles gegeben, um das zu überwinden, was uns trennt. Du hast, lieber himmlischer Vater, deinen Sohn gesandt, der alles getragen hat, unsere Schuld, unseren Tod, unsere Krankheit, alles getragen, um uns zu erlösen, zu einer ewigen Gemeinschaft, auf die wir uns jetzt schon vollkommen freuen dürfen, weil wir darauf zugehen, aber die wir jetzt schon erfahren dürfen, nicht nur als Vorfreude, sondern als die Freude an deiner Gegenwart, an deiner Freude, an deiner Liebe. Und wir bitten dich so sehr, Herr, dass deine Freude uns so überwältigt, dass wir Zeugen werden deines Evangeliums, der erfreulichen Nachricht, dass unser Leben das reflektiert, ob es uns gut geht oder nicht, dass wir selber Zeuge werden, wie die Schöpfung Zeuge ist von deiner Herrlichkeit. Amen.